Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Willkommen bei einer neuen Folge Besser lesen mit dem Falter. Ich habe heute Hubert Achleitner getroffen, den Sie alle als Hubert von Geusern kennen, und mit ihm über seinen ersten Roman gesprochen. Flüchtig ist im Schollner Verlag erschienen und diese Woche von 0 auf Platz 1 der Bestsellerliste eingestiegen. Wir haben über Frauen in den besten Jahren, über den Unterschied zwischen Schreiben und Musik und über die Suche nach dem Sinn des Lebens gesprochen. Ich bin übrigens Petra Hartlieb und ich freue mich, wenn Sie uns zuhören. Wenn es nicht anders gekommen wäre, wie wir alle wissen, ist es anders gekommen, aber wir hätten genau vor einer Woche zusammen auf der Bühne des Stadtsaals gesessen und hätten dein Buch präsentiert. Ich wäre mega nervös gewesen wahrscheinlich. Wir sitzen jetzt hier in einem Wiener Hotel ohne Publikum. Wir stellen es uns vor, ich glaube, wir können das beide imaginieren. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Hubert, und Zeit hast für unser Gespräch.
Ich mich auch.
Ja, ich habe dich ja schon ein bisschen gegoogelt und mir alle Filme angeschaut und viele Konzerte, die Interviews habe ich mir alle nicht angehört. Aber man dachte, das mache ich selber mit dir. Was man dann schon merkt, ist, dass du ja, wenn ich das mal so sagen darf, ein ziemliches Bühnenschwein bist. Also du bist gern auf einer Bühne. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es, wenn du jetzt lesen würdest auf einer Bühne? Du hast es ja noch nicht probiert. Das ist ja was anderes, wenn du auf der Bühne stehst und hinter dir hast die Band und zwischen dir und dem Publikum hast die Ziehharmonika. Wenn du jetzt nackt auf einer Bühne sitzt und aus einem Buch liest, wärst du da nervöser? Wäre das anders für dich?
Ja, ich muss dich leider korrigieren. Ich habe schon Lesungen gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben. Das war ein Sachbuch über meine Donaureise. Stromlinien heißt das oder hieß das, das ist 2010 rausgekommen, da habe ich vielleicht eine Handvoll Lesungen gemacht. Ich fand es wahnsinnig anstrengend und ich mache es nicht gern.
Weil man so nackt ist, quasi du unter Text.
Ja, und ich mag die Nähe zum Publikum, diese Nähe in einem kleinen Rahmen, sage ich jetzt einmal, mag ich nicht. Und nachher gibt es dann auch immer wieder diese Frage, Ende die letzte Viertelstunde oder die sich dann oft ausweitet auf eine halbe Stunde. Und das will ich eigentlich nicht. Also die meisten Fragen gehen aufs Private. Da muss man sich dauernd abgrenzen. Dann gibt's diese Signiergeschichte dann am Ende, wo alle ganz nah rankommen, wo immer schon, Gott sei Dank, gibt's Corona. Also wenn wir im Herbst es nachholen, die Distanz muss gewahrt werden. Aber da kommen dann auch also sehr viele Leute, nicht alle, aber sehr viele, die dann halt ein persönliches Wort da noch reden wollen und die man dann fast nicht ankriegt. Und so, ich mag gerne auf die Bühne gehen als Musiker. Da fühle ich mich auch so in meinem Element. Auch wenn ich jetzt alleine auf der Bühne stehe, aber da habe ich was zu sagen und das macht für mich einen Sinn. Öffentliche Lesungen machen für mich keinen Sinn, wenn man denkt, letztes Buch, wenn ich da jetzt ein paar Seiten daraus vorlese, warum, wozu?
Also du bist jetzt nicht der Typ, den man unbedingt für hunderte Wohnzimmerlesungen vermitteln sollte. Es gibt Autoren, die lieben sowas, die tingeln von Wohnzimmer zu Wohnzimmer und lassen sich da.
Na, ich begegne gerne Menschen, die auch was zu sagen haben und zuhören können und wollen. Aber ich mag keine Smalltalk. Und das passiert halt einfach doch immer wieder, wenn man nicht jemand hat, der wirklich gut moderiert und das abblockt.
Ja, dann reden wir gleich einmal ein bisschen über den Inhalt des Buches. Es ist ja auch viel geredet worden, es ist viel geschrieben worden auch schon, es sind viele Rezensionen erschienen. Ich will den Inhalt ganz kurz zusammenfassen. Es ist eine sehr berührende Geschichte. Es ist die Geschichte der 55-jährigen Eva Maria Magdalena Neuhauser, die nach 30 Ehejahren, ich betone 30, das ist wichtig, einfach aufsteht und sich auf eine Reise ins Unbekannte macht. Sie ist Bankangestellte und der Weg führt sie aus dem Salzkammergut, also ich glaube eigentlich aus Bad Ischl, bis nach Griechenland auf den Berg Athos. Es ist ein bisschen die Suche nach dem Sinn des Lebens, ohne dass sie sich das vorher so vornimmt. Ist das Buch für dich ein bisschen die Suche nach dem Sinn des Lebens oder die Geschichte über so etwas?
Ja, kann man schon sagen. Es ist ja in einem Roman so wie in einem Traum. In der Traumdeutung heißt es, im Traum bist du alles der, der oder die, die durch den Traum geht und auch alle, denen du begegnest, auch das Haus, in das du hineingehst, allen Wesen, das ist alles ein Teil von dir. Und so ist es im Roman auch. Das heißt, diese Suche, dieses auch immer wieder weggehen und nicht unbedingt ein Ziel vor Augen haben, aber zu schauen, was passiert, das ist schon etwas, was mich mein ganzes Leben lang auch durchs Leben führt. Das ist der rote Faden.
Also du hast ein bisschen die Maria stellvertretend auf die Reise geschickt, kann man so sagen.
Ja, könnte man so sagen. Es war am Anfang, wollte es mehr in, ja nicht ein Krimi, aber schon noch mehr in Richtung, dass man nicht weiß, warum sie weg ist. Also diesen Spannungsbogen länger aufrechterhalten, dass es möglicherweise ein Verbrechen gibt oder nicht. Und dann bin ich aber selber draufgekommen, nee, was soll das? Sie geht weg und sie hat ihre Gründe und das muss eigentlich reichen. Da braucht jetzt nicht nur ein Verbrechen passieren.
Ich versuche mir immer so vorzustellen, wenn ich so ein Buch lese, wie so ein Roman entsteht. Und da habe ich mich bei dem ganz stark gefragt, was war zuerst da? Die Person, also die Maria. Und dann hast du darüber nachgedacht, was könnte die jetzt erleben? Oder war die Reise da? Und du hast überlegt, wen schicke ich da jetzt hin?
Nein, es war die Figuren waren zuerst da. Ich hatte die Idee, zumindest in den Aufzeichnungen, die ich durchwühlt habe, bevor ich zu schreiben begonnen habe, 2003, war das erste Mal, wo ich notiert habe, eine Geschichte schreiben, wo die Frau aus der Wohnung geht und nicht mehr zurückkommt, ohne Erklärung, und das aus der Sicht dieser Frau zu beschreiben. Und natürlich auch den Mann, der dann mit diesem Fragezeichen leben muss und das auch lösen muss, dieses Rätsel. Es war mir von Anfang an klar, dass ich aus der Sicht einer Frau schreiben möchte, um von mir wegzukommen. Und das war für mich auch das Glück, dass ich das durchgezogen habe, weil es war schön, mich in eine Frau hineinzuversetzen.
Am Anfang fand ich es sehr erstaunlich und ich finde es auch wahnsinnig mutig. Es ist ja dein Debüt. Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, so wie du es erklärst, du sagst, du wolltest von dir wegschreiben, könnte man auch sagen, er ist feig. Er schafft es nur mit einer Frau, dass er von sich wegkommt, sozusagen. Aber es ist ein toller Kniff, finde ich. Ja, aber es ist echt ein mutiger Schritt, weil ich habe es ja gelesen als Frau. Also ich kauf's dir ab, kein Problem.
Ja, es gibt natürlich auch inzwischen einige sehr kritische Stimmen, wo mir Frauen vorwerfen, dass ich mir anmaße zu wissen, was in Frauen vorgeht, warum sie einen Mann verlassen und ja, und ein paar andere Sachen auch, wo ich mir denke, ja, ich weiß nicht, also ich denke mir, so weit auseinander sind wir ja nicht. Also eine Frau ist genauso anders, wie der Mann neben mir anders ist. Und natürlich kommen noch andere Dinge ins Spiel, aber auch die Sexualität, glaube ich, das ist einfach spiegelbildlich. Das ist ja auch das Spannende, sich in andere Leute hinein zu fühlen. Wenn man immer nur beim Ich bleibt und bei sich selbst, dann ist das Leben eigentlich ziemlich fad. Das Spannende sind die Begegnungen und die Menschen verstehen zu wollen, ist mir ein Anliegen.
Ja, und ein Teil von einem selbst ist sowieso immer drinnen, in jeder Figur, die du schreibst. Ja. Das ist ja... Ja, für Leute, die so sehr vom Buch kommen wie ich, also mein ganzes Leben habe ich immer nur in Buchjobs gearbeitet, in unterschiedlichen Varianten. Also Musik nehme ich nur als Konsumentin wahr oder auch manchmal als Fan. Und jetzt ist natürlich schon so eine gewisse Befriedigung, wenn so ein erfolgreicher und vielseitiger Künstler wie du dann letztendlich doch beim Buch ankommt, denkst du, super, Buch, ist es doch die Königsdisziplin. Wolltest du einfach wissen, ob du es kannst? Oder musste die Geschichte einfach raus und dann hast du überlegt, das ist viel zu lang für ein Lied, ich muss ein Buch schreiben?
Ich wollte natürlich wissen, ob ich es kann, aber bevor ich es wissen wollte, ob ich es kann, habe ich gewusst, dass ich es kann. Aber dann hat mich natürlich irgendwann einmal der Mut und immer wieder mal verlassen, ob ich es denn wirklich kann. Aber ich bin 10 Jahre lang sicher herumgelaufen mit dieser Botschaft an mich, ich könnte, wenn ich wollte, einen Roman schreiben. Ich habe das mit niemandem ausgetauscht, außer im engsten Kreis der Familie. Aber nach 10 Jahren habe ich mir dann irgendwann einmal sagen müssen, Hubert, hör auf, dir einzureden, dass du es könntest, wenn du es wolltest, weil seit 10 Jahren willst du es offensichtlich nicht. Entweder du hörst auf, dir diese Botschaft zu geben, oder du machst es wirklich und probierst es. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann musste ich aber schon sehr früh erkennen, die Möglichkeit des Scheiterns ist sehr groß. Ich habe lange über die Figuren nachgedacht. Das waren für mich die zentralen Menschen, die Maria und der Herwig oder einfach die Frau und der Mann, weil auch die Namen kamen erst während des wirklichen Schreibprozesses, wenn ich mich hingesetzt habe. Ich habe viele Milieus und Sujets ausprobiert in meinem Kopf, wo sie zu Hause sind, was sie tun, und bin nach und nach eben da bei den beiden gelandet, so wie sie sind, wie sie geworden sind.
Ja, vor allem Buchschreiben ist halt auch das Problem, dass du auf langer Strecke dann scheitern kannst. Also da hast du ja dann schon mal 3 Jahre investiert und dann kommst nach der Hälfte drauf, na, das geht alles überhaupt nicht, ich höre wieder auf. Das ist ja doch bei der Musik was anderes. Also wenn du eine neue Musikaufnahme machst, denke ich immer, wenn du dann merkst, okay, der eine Song, der funktioniert nicht so gut, steckt auch viel Arbeit dahinter, aber es ist nicht dieses Riesending an monatelang sitzen und sich was ausdenken und dann merken, man ist vielleicht auf der falschen Spur, man muss es irgendwie wieder zurückschreiben oder so. Also
ja, das stimmt schon in der Musik, also die Musik, die ich mache, weil ich ja jetzt kein Symphoniker bin oder Opern schreibe, das sind natürlich abgegrenzte, maximal 6, im längsten Fall vielleicht 10 Minuten lange Stücke. Und wenn man da drauf kommt, dass es nicht funktioniert, dann ist jetzt nicht so viel, wie du gesagt hast, vertan. Aber ich gebe zu, ich glaube, es gibt nicht viel, wenn es überhaupt irgendwas gibt, was ich produziert habe und dann nicht veröffentlicht habe.
Ja, Scheitern ist keine Option.
Es ist eine Option, ja. Ja, und ich wollte sicher nach eineinhalb Jahren, wenn man denkt, das geht sie nie und nimmer aus. Und ich habe es dann nur mehr dran geblieben, weil ich es für mich fertig schreiben wollte. Und nicht so ein angefangenes Ding herumliegen haben wollte. Ich schreibe es fertig und wenn es keinen Sinn macht, dann macht es keinen Sinn, aber es ist fertig und dann ist es halt ein schiefes Haus, was da steht und niemand kann einziehen. Und dann kann man es ja entsorgen, aber vorher nicht.
Das heißt, du hattest nicht vorher schon den Verlag und hast dann mit Vertrag geschrieben, sondern du hast das Buch fertig gemacht und hast dich dann auf die Suche nach einem Verlag gemacht.
Ja, ich habe mich auch nicht wirklich auf die Suche gemacht, muss ich zugeben. Der
Verlag kam zu dir.
Der Michael Köhlmeier hat mir angeboten, sich einzusetzen, wenn ich mit dem Buch fertig bin. Wir haben uns zufällig getroffen, anlässlich der Gedenkfeier in der Bücherverbrennung in Salzburg vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Oder, ja doch, 2 Jahre werden es her sein. Als wir weggingen zusammen, hat er gesagt, was machst du jetzt eigentlich? Man hört überhaupt nichts von dir. Und ich habe mir nicht sagen traut, dass ich ein Buch schreibe ihm gegenüber und habe nur kryptisch geantwortet, ich habe mich zurückgezogen. Und dann ist er stehen geblieben, hat mich am Arm gepackt und hat gesagt, sag nicht, du schreibst einen Roman. Und dann wollte ich ihn auch nicht anlügen. Und hat gesagt, doch, das mache ich jetzt. Und er hat mir dann echt Mut gemacht. Er hat gesagt, super, ich finde das toll, dass du dich da drüber traust. Und ich glaube, das kannst du sehr gut. Du hast ein gutes Gespür für Worte durch die Lieder, die du schreibst. Und du bist ein Musiker, du hast ein Gefühl für Rhythmus. Und das braucht es in so einem, und für Spannungsbögen, das braucht es in einem Roman auch. Und wenn du irgendwann Hilfe brauchst, um einen Verlag zu finden, dann lass es mich wissen. Und als ich fertig war, habe ich es niemand zu lesen gegeben, auch nicht ausschnittsweise irgendjemanden. Ich habe das wirklich nur mit mir herumgetragen und habe dann am nächsten Tag, es war der 1. März 2019, meiner Frau das Manuskript gegeben und habe dann 2 Tage lang warten müssen, bis sie irgendwas sagt. Und nach 2 Tagen hat sie gesagt, ich bin so froh, dass du sie gut lesen lässt. Und dann habe ich den Michael Köhlmeier angerufen und habe gesagt, du, bin ich fertig? Ja, schick mir das Manuskript. Habe es ihm geschickt und dann auch 2-3 Tage auf Nadeln gesessen und dann hat er sich gemeldet und hat gesagt, ich find's toll. Sie werden dir das Buch aus der Hand reißen, darf ich es dem Schollnei Verlag weiterschicken? Und ich habe gesagt, ja, bitte gern. Und die haben sich dann auch ein paar Tage später gemeldet, sie wollen es machen und das war's. Also ich war froh, dass ich da nicht herumgehen musste oder den einen Verlag gegen den anderen aufwägen. Und ich finde, es ist ein sehr traditionsreicher Verlag und bin stolz, dort gelandet zu sein. Bin auch froh darüber, dass sie mit Hansa einen starken Partner, kann man jetzt nicht sagen, weil sie sind ja eigentlich die
Kleine. Ja,
da ist Schollnei der kleine Partner. Und es war eine mystisch ist das falsche Wort, aber eine sehr symbolische, das ist das bessere Wort, symbolische Geschichte als ich nach Wien gefahren bin und meinen ersten persönlichen Kontakt und das Gespräch mit den Scholdenei-Leuten geführt habe, ist an dem Tag ist der Friedrich Achleitner gestorben. Mhm. Auch ein bei Scholdenei verlegter Autor. Und so, dass ein Achleitner gegangen ist und ein anderer gekommen ist.
Genau, eine Tür geht auf, die andere geht zu. Schön. Ich habe vor ein paar Monaten erfahren, dass du ein Buch schreibst. Da habe ich, kenne ja alle von Scholdenei ganz gut. Und sie haben mir vor Monaten schon davon erzählt. Und dann haben sie mir aber auch erzählt, da steht der Name nicht drauf. Also da steht dein echter Name drauf, den ja keiner kannte. Und ich habe sofort gesagt, oh Gott, ist der wahnsinnig. Das geht überhaupt nicht. Der ist verrückt. Da muss der Name draufstehen. Das kennt man sonst nicht. Jetzt verkaufe ich das Buch in meiner Buchhandlung auch schon seit ein paar Wochen. Und jetzt würde ich sagen, es war ein genialer Schachzug, weil du entkoppelst diese Geschichte einfach ein bisschen von deiner anderen Karriere. Im Grunde wissen es eh alle Leute. Also hast du dir auch mal überlegt, so ein richtiges Pseudonym zu nehmen, also überhaupt nicht aufzutauchen, sondern einfach auszuprobieren, was passiert, wenn ein Herrn Hubert Achleitner, den niemand kennt, so ein Buch schreibt? Was passiert dann? Hast du das auch überlegt oder war das dann doch zu heiß?
Nein, nein, das war mein Plan. Und wenn der Michael Köhlmeier nicht da hinein ins Spiel gekommen wäre, hätte ich es wahrscheinlich durchgezogen und keine Ahnung, wo ich gelandet wäre oder ob ich überhaupt wo gelandet wäre. Aber sowohl er als auch zwei, drei andere Freunde, die publizieren und dieses Milieu kennen, haben mir gesagt, und dann Pseudonym das einzureichen, das wird wahrscheinlich nicht einmal gelesen werden. Die kriegen jeden Tag so viele Manuskripte und die Chance, dass ausgerechnet deines sich jemand annimmt und über die erste Seite hinweg liest, wo das überhaupt aufschlägt, ist so gering, vergiss das. Aber das war mein Plan, denn ich hatte Angst, dass es nicht gut genug ist, um verlegt zu werden und dass ein Verlag sich draufsetzt, nur weil Hubert von Goisern kann man eigentlich jetzt davon ausgehen, dass man zumindest ein paar Bücher verkauft und auch wenn sie nicht gut sind, und davor habe ich mich gefürchtet. Und dann war das eben schon so, also Hubert von Goisern, habe ich das Gefühl, das ist ein Teil von Hubert Achleitner, das ist der, der auf der Bühne steht und Musik macht. Und das ist aber nicht die Person, die das Buch geschrieben hat. Das Buch hat der Hubert Achleitner geschrieben und darum fand ich es auch richtig, dass ich es unter dem Namen herausbringe und als kleine Hürde auch noch für den Verlag, ob er es wirklich haben will und sich da drüber traut. Ich meine, das war dann das erste Sujet vom Cover ist dann groß sein Aufdruck drauf gewesen, Hubert von Goisern's erster Roman.
Das habe ich auch noch gesehen als Entwurf, genau.
Und dann habe ich angerufen und sage, ja, habt ihr nicht alle, dann kann ich es gleich unter Hubert von Goisern rausbringen. Also im Klappentext kommt das eh auch drinnen vor. Also ich will das jetzt nicht geheim halten, aber vorn drauf kann das nicht stehen.
Ja, dann kann man es gleich richtig machen. Ja. Also dann ist egal. Ich finde es ganz lustig. Bei uns in der Buchhandlung liegt das Buch an der Kasse. Und wenn die Leute es in die Hand nehmen, meistens kommen also zwei, drei gleichzeitig so Freundinnen in die Buchhandlung und dann nehmen sie immer das Buch und dann schauen sie und dann flüstern sie sich so ein bisschen zu. Das ist der Hubert von Goisern. Also wenn sie sich ein Geheimnis erzählen würden. Es hat fast so ein bisschen was noch mehr als Verkaufsimpuls, weil es ist so ein bisschen ein Geheimnis. Ich weiß das jetzt, dass das der Hubert von Goisern, der Achleitner draufsteht. Das ist irgendwie sehr lustig, wie die Leute damit umgehen. Alle wissen es, aber finden es irgendwie.
Jetzt muss ich dich fragen, wo ist deine Buchhandlung?
Ich habe eine im 18. Bezirk und eine im 9. Da sind wir aber auf Italienisch und Französisch spezialisiert, haben so Fremdsprachenabteilungen. Was mir so gefallen hat dran ist, wie du die Maria zeichnest, dass sie 55 ist. Weil 55-Jährige sind ein schwieriges Alter in der Literatur. Wenn du viel liest, so wie ich, dann kommen so Frauen zwischen 50 und 60 meistens sehr klischeehaft drüber. Entweder das sind so alte Weiber, für die sich keiner mehr interessiert, oder sie sind so hysterische Prosecco-Tussis, die halt mit dem Cabriolet noch einmal nach Italien fahren und es wissen wollen. Und die Maria bei dir ist so normal. Man hat das Gefühl, das ist eine ganz normale Frau, mit der könnte ich befreundet sein. Sie ist sogar am Anfang ein bisschen fad, was ich total super finde. Wie wichtig ist das Alter für dich in dieser? Also das ist einfach eine bewusste Entscheidung, eine Frau nicht 35 zu machen, wenn sie weg ist, sondern 55. Was hat dich da getrieben? Was war da der Antrieb?
Es war ganz wichtig, dass es da eine Geschichte gab, die sie hinter sich hatte und die sie hinter sich lassen konnte. Und da braucht sie halt ein gewisses Alter.
Ich fand das wirklich spannend, weil man muss das einmal anschauen. Es gibt so viel Frauenliteratur, ohne dass man das jetzt so bezeichnet.
Aber wann wird's dann wieder
spannend? Nein, das sind dann die lustigen Alten, die dann aus dem Seniorenheim ausbrechen oder so, aber das ist ein ganz eigenes Genre. Also das lesen wir beide noch nicht. Also
hast du gelesen Der Gesang der Fledermäuse von Olga Tokarczuk?
Ja.
Wie alt würdest du die Frau sagen, ist sie?
Jünger, oder? Ich weiß nicht.
Ich glaube, die ist auch so. Also ich habe das Buch erst jetzt vor einem halben Jahr gelesen. Aber ich würde auch sagen, das ist so 55, vielleicht auch schon 60.
Ja, und das finde ich einfach ein spannendes Alter, nicht weil ich jetzt selber über 50 bin, sondern weil man so das Gefühl hat, das ist eben ein, Frauen in diesem Alter sind oft so unsichtbar. Und das ist in dem Fall überhaupt nicht. Die hat eine Geschichte, die hat ein Leben und sie ist aber trotzdem sehr real gestaltet. Und das fand ich toll. Aber ich finde ja die Geschichte des Herwigs mindestens so spannend wie die von der Maria. Was ich so interessant finde, ist ja, ist nicht dieser zurückgelassene Ehemann, der verlassen worden ist, weil er so ein Arschloch ist und alle Leser freuen sich, dass sie ihn endlich verlässt, sondern der ist ja eigentlich ein Guter. Also der meint es ja gut und das ist ein netter Mensch und selbst diese Affäre, die der hat, die gönne ich ihm von Herzen, weil der braucht es ja total und das ist ein guter Mensch eigentlich. Und ich frage mich immer so, was wäre gewesen in dem Buch, wenn er diesen Brief, den du der Maria schreiben hast lassen, den sie dann aber zerrissen hat, was wäre passiert, wenn er das gelesen hätte? Wäre die Geschichte ganz anders verlaufen? Weil sie hat ihm einen Abschiedsbrief geschrieben, aber sie wollte dann, er war ja dann zu kitschig, dann hat sie ihn doch weggeschmissen. Und jetzt muss dieser arme Mann mit dieser Unsicherheit leben. Warum hast du ihm das angetan? War das der Kniff beim Schreiben?
Es war wichtig, das war die Uridee. Sie geht weg und niemand weiß, warum sie weggeht. Aber ich wollte das für den Leser klar machen, warum sie weggeht. Darum habe ich ihr den Brief schreiben lassen und habe ich ihn ihr dann auch zerreißen lassen.
Also der Roman ist recht kunstvoll gebaut. Ich glaube, in der Musik nennt man das arrangiert. Auch das Buch ist ziemlich gut arrangiert, finde ich. Es ist eher nicht linear erzählt, sondern du schreibst immer aus verschiedenen Blickwinkeln. Also immer wieder gibt es Kapitel, wo Nebenfiguren dann zu Hauptfiguren werden und ihre Geschichte kurz erzählt wird. Wie hast du es geschafft, den Faden nicht zu verlieren? Hast du dir ein großes Mosaik an der Wand gebastelt oder ist das alles so beim Schreiben gekommen und du hast dann quasi die Fäden zusammengeknüpft? Wie hast du das rein technisch gemacht?
Ich habe bis zum Schluss nicht dran geglaubt, dass sich das ausgeht und dass sich das irgendwann alles verbindet und verknüpfen lässt. Ich hatte an der Wand ein paar Charts mir gemacht, aber da war eigentlich nur der Ablauf. Das war so wie in einem Drehbuch. Also es war vielleicht eine Linie von 1,5-2 Meter und da war der Startpunkt und da war der Endpunkt. Und da habe ich dann mir Punkte gemacht auf dieser Zeitachse, wo etwas passieren muss, damit die Handlung vorangetrieben wird. Und diese Punkte dazwischen, die waren für mich eben dieser Spielraum, wo ich fabulieren konnte und formulieren konnte. Aber dann gab es immer wieder diese Punkte, wo in der Handlung was passieren muss. Und daran habe ich mich gehalten. Und so habe ich das dann, als ich die Kapitel mehr oder weniger fertig hatte, dann auch arrangiert, wo ich wusste, also da muss jetzt sowas wie ein retardierender Moment passieren, damit die Handlung vorangetrieben werden kann und damit etwas gebrochen wird, was vielleicht jetzt dann irgendwann fad wird, weil man zu lange drauf bleibt. Und auf dieser Linie gab es zwei Reisen, die innere Reise und die äußere Reise. Und da habe ich mich dann schon an dieses formale Konzept sehr gehalten. Ich habe geschrieben, ohne auf diese Linien zu schauen, aber nachdem ich dann eben Kapitel geschrieben hatte oder nicht alles fertig geschrieben hatte an den Kapiteln, habe ich dann geschaut, also wo platziere ich das hin und wo komme ich von dort nach da. Ich wollte ab und zu schon, dass die Personen oder die Person, eine der Personen jetzt dorthin geht und das war sehr spannend zu erleben, dass die Person nicht das gemacht hat, was ich als Schreiber wollte, sondern ist falsch abgebogen und ich musste ihr nachlaufen und habe dann gemerkt, hey, das war super.
Hat sie gut gemacht.
Hat sie gut gemacht und dann plötzlich geht die Tür auf und du stehst und siehst eine Landschaft vor dir, während du sonst irgendwie nur in dir drinnen bist oder nur in der Figur drinnen.
Also war das von Anfang an klar, dass du auch diese Nebenfiguren, die ja eigentlich unwichtig sind, wie die Eltern, den Vater von ihm, das sind ja alles Figuren, die irgendwie so auftauchen und du gibst ihnen dann aber doch relativ viel Raum und das finde ich wahnsinnig charmant an dem Buch, weil es ist nicht die Geschichte von Herwig und Maria. Es ist natürlich ihre Geschichte, aber eine Geschichte ist ja nie losgelöst von deinem ganzen Rundherum. Du bist geprägt von deinen Eltern, von deinen Kollegen, von deinen Kindern und so weiter.
Ich wollte schon, dass man versteht, warum die so sind, wie sie sind. Und das ist ja auch meine Beobachtung, dass wir oft die Geschichten unserer Ahnen weitertragen und weiterführen und manche auch zu Ende bringen, die sie selber nicht zu Ende gebracht haben.
Manchmal ohne, dass wir sie wissen.
Ohne dass wir es wollen oder wissen. Und das war mir wichtig, also für mich auch diesen Figuren eine Seele zu geben, dass ich weiß, wo sie herkommen. Und darum habe ich mich da auf diese Generation davor auch eingelassen.
Ist Schreiben für dich alleine von Arbeitsablauf ganz anders als Musik machen. Also es gibt ja Musiker, die sagen, sie können nur in der Nacht arbeiten zum Beispiel oder mit gewissen Substanzen, die das Bewusstsein erweitern, Alkohol, was auch immer. Schreiben ist ja doch ein anderer Prozess, weil es länger dauert. Es ist ruhiger, es ist einsam. Wie schreibst du im Gegensatz zu dem, wie du Musik entwickelst?
Sieht man jetzt von der Länge ab, dass Lieder meistens in sich geschlossene kleine Kosmen sind, ist es nicht unähnlich. Ich komme auch mit, ich glaube, es war Anton Webern, der gesagt hat, ein Ton ist ein Standpunkt, zwei Töne sind ein Weg, drei Töne sind ein ganzes System. Also es sind eigentlich die Komposition. Und so ist es, wenn ich Musik schreibe auch. Es gibt den ersten Ton, den ich suche oder der zu mir kommt. Und dann schaue ich, wo ist der zweite, wo geht er hin? Und dann kommt ein dritter dazu irgendwann. Und dann höre ich, was da drinnen ist in diesen drei Tönen. Und wenn es mir nicht gefallen und wenn da nichts weitergeht, dann lasse ich es halt und fange mit einem anderen Ton an. Und das entwickelt sich halt. Und es tönt halt, es sind keine Worte, aber die Melodien und die Harmonien erzählen mir eine Geschichte. Und ich mache auch den Text immer erst, wenn die Musik fertig ist. Mhm. Weil mir die Töne und die Lieder oder die Melodien erzählen mir die Geschichte, die da drinnen ist. Und erst dann finde ich die Worte dazu. Es gibt ein einziges Lied. Ich finde, das ist aber eins, ich mache das ganz selten, dass ich zuerst den Text habe und dann die Musik mache. Und es gibt ein Lied, das heißt Dunkelrot, das ist ein Liebeslied. Da habe ich den Text zu einer Melodie, zu einem Song geschrieben. Und als ich meiner Frau den Text vorgelesen habe, da kam ich habe die Texte im Jänner geschrieben, habe ich mich in Gäusern zurückgezogen und dann kam ich zurück und sie sagt, wie ist der gegangen? Alles fertig, alle Lieder fertig getextet. Super, magst du mal was vorlesen? Ja, ich lese dir was vor. Und dann habe ich unter anderem auch das vorgelesen. Und sie, so ein schöner Text. Wie geht die Melodie? Und dann habe ich ihr das vorgesungen und dann hat sie ganz enttäuscht gesagt, so schade, dass die Melodie so dunkel ist und zu so einem hellen Text. Und sie sagt so normalerweise nie was. Also mischt sich in meine kreative Sachen nicht ein, sondern hört zu und ist weder affirmativ noch sagt, das, mit dem kann ich nichts anfangen. Ist eine gute Zuhörerin und das ist, wenn die mal was sagt, dann zuerst einmal denke ich, oh ja, Gott. Wie kommt sie jetzt drauf? Aber dann hat es eine Stunde lang in mir gearbeitet und dann habe ich für dieses Lied, für das ich eigentlich den Text geschrieben habe, einen anderen Text gemacht. Und zwar habe ich diesen Text, der ihr so gefallen hat, umgekehrt. Und darum heißt das Lied auch Dunkelblau. Und habe zu diesem Dunkelrot-Text mich hingesetzt mit der Gitarre und habe, glaube ich, innerhalb von einem halben Tag das dazu komponiert. Jetzt gefällt sie auch.
Super, das ist auf der neuen CD drauf, ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Es gibt eben diese zwei Lieder, Dunkelblau und Dunkelrot.
Es gibt noch einen weiteren Protagonisten in deinem Buch, meiner Meinung nach, und zwar das ist die Landschaft. Also es geht einfach viel um Gegend, wie man so schön sagt, die Gegend ist schön. Zuerst diese enge Bergwelt da in Oberösterreich im Salzkammergut, dann nach Griechenland, wo man wirklich so das Gefühl hat, man spürt diesen Wind und man schmeckt das Salz, wenn die da auf diesen Booten rausfahren. Mhm. Bis hin zu diesen ganz dramatischen Szenen, die es gibt, die wir jetzt natürlich nicht verraten dürfen, weil die Leute sollen ja das Buch lesen. Wie wichtig ist so Landschaft für dich und ist es nicht wahnsinnig schwierig, über seine Üppigkeit zu schreiben, ohne völlig kitschig zu werden? Musstest du dich da immer so ein bisschen an Riemen reißen? Du sitzt da irgendwie in dieser schönen Landschaft, weiß nicht, ob das jetzt Bad Gäusern oder Griechenland ist, und versuchst das natürlich abzubilden. In einem Lied ist Kitsch manchmal gar nicht schlecht. Sollte man da nicht Kitsch nennen, aber ich finde kitschige Lieder manchmal wirklich schön. Bei Büchern ist das schwierig. War das eine Gratwanderung für dich?
Nein. Na, überhaupt nicht. Ich finde das Salzkammergut nicht kitschig schön. Ich finde es einfach nur schön.
Naja, natürlich ist es schön, aber das Ganze in eine Sprache zu gießen. Also wenn du was Schönes siehst, dann siehst du was Schönes. Aber wenn du es beschreibst, musst du ja... Also Beschreibungen sind einfach schwierig. Also ich finde, du hast das super gemacht. Ich finde das nicht kitschig, aber es ist schwierig. Hast du das einfach im Blut? Kannst du das einfach? War das oder musstest du dich da immer so ein bisschen...
Disziplinieren? Nein, überhaupt nicht. Wie alle Leute sehe ich lieber die Schönheit als das Hässliche. Und mit den Landschaften ist es so wie mit den Menschen, die in diesem Buch vorkommen. Lange bevor ich zu schreiben begonnen habe, habe ich mir gedacht, ich möchte auch irgendjemanden richtig fiesen vorkommen lassen und böse Sachen passieren lassen. Aber es ist mir nicht gelungen. Und
stimmt, es gibt keinen Bösen in deinem Buch. Eigentlich keinen.
Ja, und eigentlich entspricht es so meinem Lebenswunsch. Ich möchte respektvoll mit allen umgehen und vor vielen, vielen Jahren habe ich Castaneda gelesen. In diesem ersten Buch, Die Lehren des Don Juan, mich hat der Castaneda immer fürchterlich aufgeregt, aber ich habe es trotzdem gelesen, weil ich es einfach spannend fand, diese ja ethnografischen Beschreibungen dieser mexikanischen Indianer, Indigenen. Und da fragt er einmal, wo es darum geht, dass man sich praktisch woanders hinbeamt. Das ist ein anderes Wort, aber wo man plötzlich woanders ist als da, wo man war. Mhm. Und er wollte wissen, wie das geht. Und hat dann als Beispiel genannt zu Don Juan, ja, aber was mache ich, wenn ich auf einem Platz stehe und da steht ein böser Mann vor mir und richtet die Pistole auf mich und drückt ab und die Kugel fliegt auf mich zu. Was muss ich dann machen, um nicht da zu sein? Und der Don Juan hat gelacht und hat gesagt, wer in aller Welt möchte wo stehen, wo eine Kugel auf einen zufliegt? Und das finde ich so eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich mag da nicht sein, wo die Kugeln pfeifen. Ich mag da nicht sein, wo böse Menschen sind. Ja, manchmal passiert es einem, aber man kann auch so leben, dass es einem nicht passiert. Mhm. Das ist jetzt vielleicht für manche Menschen, die jetzt aus Kriegsgebieten flüchten möchten, ist das eine Aussage, mit der sie jetzt nichts anfangen können, weil es natürlich schon sowas wie eine Gnade auch gibt, wo man hineingeboren wird. Und das vergesse ich nie, diese Dankbarkeit, dass ich nicht bis jetzt nie da war, wo eine Kugel geflogen ist. Mhm, und das wollte ich auch den Leuten, die im Buch vorkommen, nicht zumuten.
Eine ganz kurze Frage noch. Es gibt ja Leserstimmen, die nach einer Fortsetzung verlangen, die gern wissen würden, wie es mit Maria weitergeht. Ist da schon was in deinem Kopf?
Nein, ist nicht im Kopf. Mein Vater, der ist jetzt 92, der hat das mit seinem Vergrößerungsglas, das ganze Buch gelesen, und der hat dann gesagt, und warum ist jetzt aus? Da gab es noch so viel, was ich wissen möchte. Ich weiß es selber noch nicht. Nein, jetzt habe ich dieses Album fertig produziert und freue mich auf die Tournee, die jetzt verschoben worden ist von Herbst auf Frühjahr. Und wenn das vorbei ist, dann denke ich drüber nach, was ich als nächstes mache. Ich fand das Schreiben eine schöne Beschäftigung, eine schöne Arbeit, weil man sich mit niemandem koordinieren muss und nur die Disziplin aufbringen muss. Und das habe ich gelernt im Laufe des Jahres, der Jahre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich noch einmal was schreibe, aber die Vorstellung, dass es eine Fortsetzung geben wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil es ja auch, ich habe die Figuren entlassen und auch in die Fantasie der Leser entlassen.
Ja, lieber Hubert, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war ein spannendes Gespräch. Ich freue mich, wenn wir das im Stadtsaal im Herbst weiterführen können. Und bevor wir jetzt eine kurze Stelle aus deinem Buch hören, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
Mein Name ist Barbara Todt. Ich schreibe über Politik, Gesellschaft und Medien im Falter und möchte heute ein Buch vorstellen, das ich gelesen habe, kurz bevor der Corona-Lockdown unser aller Leben quasi aus den Fugen gebracht hat. Und dass ich jetzt im Rückblick fast noch aktueller und spannender finde als zuvor. Und zwar ist es von der britischen Wissenschaftsjournalistin Caroline Criado-Perez und es heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Caroline Criado-Perez ist Jahrgang 1984 und war jetzt quasi nicht die klassische Feministin, bis sie begonnen hat, ein bisschen darüber nachzudenken, welche Bilder eigentlich auch in ihrem Kopf entstehen, wenn man zum Beispiel von Ärzten redet. Sehen wir da einen männlichen Arzt vor uns oder sehen wir eine Ärztin? Ja, viele Begriffe sind eben nicht geschlechtsneutral, sondern zuerst einmal männlich gedacht. Eine Welt gemacht von Männern für Männer, diese sehr simple These dekliniert Criado-Perez in ihrem Buch auf fast 500 Seiten, davon 75 für die Fußnoten, anhand zahlreicher Studien und sehr alltäglicher, anschaulicher Beispiele durch. Die Financial Times wählte ihr Werk zum Wirtschaftsbuch des Jahres 2019, zu Recht, wie ich finde. Nur ein paar Beispiele. So sind Temperaturen in Büros und öffentlichen Gebäuden, genauso wie Crash-Test-Dummies, Handygrößen, Klaviermaße, aber auch Toiletten oder Medikamente am Normmann von 80 Kilo, 40 Jahren und 1,77 Meter Größe und dessen Stoffwechsel ausgerichtet. Und deshalb kann es vorkommen, dass Frauen in Büros frieren und dass vor den Frauentoiletten Warteschlangen entstehen. Aber nicht nur in der Architektur oder bei Raumtemperaturen werden Frauen schlicht und ergreifend viel zu oft einfach vergessen, sondern vor allem auch in unserer datengetriebenen Gesellschaft. Das Schlagwort, das Criado-Perez dafür verwendet, ist der Gender Data Gap. weil Frauen schon in Datenerhebungen nicht berücksichtigt werden, schreibt sich ihr Fehlen in den Auswertungen und Studien fort. Das beste Beispiel dafür ist die weibliche Care-Arbeit, also unbezahlte Pflege und Aufsicht von Angehörigen, das Sorgen und Kümmern um den Haushalt, die vielen Wege, die von Frauen zurückgelegt werden. Ja, und das bringt mich quasi zum Anfang meiner Buchpräsentation. Erinnern wir uns in Zeiten des Corona-Lockdowns, wie lange es gebraucht hat, bis die Bedürfnisse und auch die Herausforderungen, die vor allem Frauen in dieser Phase gemeistert haben, indem sie Homeoffice kombiniert haben mit zum Beispiel Homeschooling oder Kinderbetreuung, und wie lange es gebraucht hat, bis die Regierung das auch anerkannt hat und wie wenig eigentlich Kindergärten und Schulen zum Beispiel Priorität hatten beim Wiederhochfahren unserer Gesellschaft. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, heißt Eva schläft von Francesca Melandri, eine italienische Autorin, der sie lange in Südtirol gelebt hat. Ich habe das Buch von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mein Geburtstag ist im Oktober. Ich bin aber leider erst zu Ostern dazu gekommen, das Buch zu lesen, und habe es dann wirklich in einem Zug ausgelesen, weil es eine fantastisch schöne Sprache hat, weil es mir die Geschichte von Südtirol nahegebracht hat, die man zwar irgendwie kennt als Österreicherin, aber sehr, sehr viel besser versteht, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und die Autorin entwirft zwei fantastische Frauenfiguren, eine Tochter und eine Mutter. Da taucht man richtig ein in die Zeitgeschichte und in diese sehr spezielle, abgeschlossene, faszinierende Welt der Südtiroler Berge. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe mir das zweite Buch von Francesca Melandri jetzt bestellt. Das heißt Alle außer mir, ebenfalls ein Roman, wieder in Italien, wieder eine weit verzweigte Familiengeschichte. Francesca Melandri ist Drehbuchautorin und auch Filmemacherin. Und wenn Sie auf ihren Instagram-Account schauen, dann sehen Sie, was sie gesehen hat während des Lockdowns in Rom. Ihre Fotos haben mich sehr berührt.
Vielen Dank der Falter-Redaktion für die aktuellen Buchtipps. Wir hören jetzt noch einen Teil aus dem Buch Flüchtig von Hubert Achleitner.
Als sie die Grenze endlich hinter sich hatten, war es später Nachmittag. Bis nach Athen wären es noch gute 6 Stunden gewesen, und Maria schlug vor, einen Zwischenstopp in Saloniki zu machen. Athen konnte warten. Der vor 2500 Jahren erbaute Parthenon-Tempel auf der Akropolis würde auch morgen noch an seinem Platz stehen. 2 Wochen später waren sie noch immer in Saloniki. Das Hotelzimmer hatten sie nach einer Woche gegen eine private Bleibe getauscht. So lange war es her, dass sich ihre Wege mit denen von Johannes gekreuzt hatten. Es geschah zu nächtlicher Stunde im alten Basar von Saloniki. Die beiden waren schon oft dort gewesen, aber immer nur tagsüber. Sie liebten das Treiben in den engen belebten Gassen mit all den bunten Plastikschüsseln, Besen, Bürsten, Teppichen, Tischdecken, Kerzen und Kleiderständern, Schafskutteln an Fleischerhaken, Kisten voller Gewürze, die alle Farben und Gerüche der Welt des Orients verströmten, die Gassen mit den Fischhändlern, mit den Obsthändlern und den Gebetsschnurverkäufern. Nach Einbruch der Dunkelheit hatten sie die Gegend immer gemieden. Zu spärlich die Beleuchtung des nächtlich verwaisten Labyrinths, zu unheimlich die heruntergelassenen und graffiti-verschmierten Rollläden und die vielen furchtlosen Ratten. An jenem Abend aber hatten sie sich hineingewagt, angezogen von der klagenden Melodie einer dunklen Frauenstimme und dem melancholisch schleifenden Klang einer Geige. Zwischen vergitterten Schaufenstern, hinter denen das Blattgold verstaubter Ikonen matt leuchtete, und Stapeln leerer Obstkisten saßen 12 Menschen auf Plastikstühlen und lauschten einer Gruppe von 5 Musikern. Auf einer der Kisten stand ein Plastikkanister mit Rotwein, aus dem man sich selbst bediente. Als sie dazustießen, verklangen gerade die letzten Töne der Sängerin und ihrer Begleiter. Es gab keinen Applaus, aber wie den Gesten und Gesichtern zu entnehmen war, anerkennende Worte und Wertschätzung. Man bemerkte die neuen Zuhörerinnen und winkte ihnen, näher zu kommen. 2 Sessel wurden von irgendwo hervorgezaubert und die Musiker begannen, ein neues Stück zu spielen. Neben der Sängerin und dem Geiger gab es noch einen Gitarristen und 2 Bouzouki-Spieler. Maria verstand kein Wort von dem, was gesungen wurde, aber es hörte sich an wie ihre eigene Geschichte. Es war eine Klage, aber keine Anklage, kein Jammern, kein Selbstmitleid. Es war eine Feststellung, die nüchterne Bestandsaufnahme nach einer Katastrophe. Es war Blues in Reinkultur. Maria wurde erfasst von den Bildern, die aus den Melodien strömten, und Tränen stiegen in ihr auf. Wie damals, eine gefühlte Ewigkeit war es her, als Leonard Cohens Stimme sie durchdrungen hatte. An jenem Tag, als sie die Entscheidung getroffen hatte, abzuhauen. wegzulaufen, zu verschwinden.
Das war's auch schon wieder mit Besserlesen mit dem Falter. Unser Gast war Hubert Achleitner. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.